Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Präsident Nikus Jordan hat die Ernennung von Eugen Tomak zum designierten Ministerpräsidenten verteidigt. Seine erste Option sei eine politische Regierung gewesen, erklärte Dan. Keine Partei habe jedoch eine tragfähige Mehrheit vorgelegt. Der Europaabgeordnete Tomak sei die beste Wahl, da er als Politiker Verhandlungsgeschick mitbringe, zugleich aber unabhängig von den gegenwärtigen Parlamentsparteien sei. Tomak kündigte nach seiner Ernennung an, keine politische Regierungsmannschaft vorzuschlagen, sondern ausschließlich Fachleute. Liberale Reformisten und Magyaren-Partei haben bereits Vorbehalte gegen eine Expertenregierung geäußert. Die Sozialdemokraten zeigten sich gesprächsbereit, knüpfen ihre Unterstützung jedoch an Bedingungen beim Regierungsprogramm und bei der Wiederaufnahme lokaler Investitionen. Die rechtspopulistische AUR will sich nicht an der Einsetzung einer neuen Regierung beteiligen. Tomak hat nun 10 Tage Zeit, sein Regierungsprogramm und die Ministerliste vorzulegen. Für die Bestätigung im Parlament benötigt er mindestens 233 Stimmen. Rumänien hat nach Einschätzung von Investitions- und Europaminister Dragoș Pâslaru erstmals seit langem echte Chancen, den nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan erfolgreich abzuschließen. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss der Europäischen Union hat am Freitag den 4. Zahlungsantrag im Umfang von 2,6 Milliarden Euro positiv bewertet. Alle Meilensteine und Zielvorgaben wurden ohne finanzielle Kürzungen oder Aussetzungen anerkannt. Pâslaru erklärte in einem sozialen Netzwerk, Rumänien habe damit die Marke von 60% Abruf der Mittel überschritten und steuere auf insgesamt fast 13 Milliarden Euro für Investitionen und Reformen zu. Der kommissarische Finanzminister Alexandru Nazare forderte eine beschleunigte Umsetzung der Projekte und Reformen. Nach dem europäischen Zeitplan müssen alle Vorgaben des Wiederaufbau- und Resilienzplans bis zum 31. August 2026 erfüllt sein. Der letzte Zahlungsantrag muss spätestens am 30. September 2026 bei der Europäischen Kommission eingehen. Mehr als die Hälfte der Mittel aus dem europäischen Verteidigungsprogramm SAFE wird nach Angaben des kommissarischen Wirtschaftsministers Irinel Darău an rumänische Unternehmen fließen. Ausländische Auftragnehmer seien verpflichtet, rumänische Firmen in verschiedene Produktionsschritte einzubinden. Rumänien erhält insgesamt 16,7 Milliarden Euro aus dem Programm für schnelle Investitionen in die Verteidigungsindustrie und Verteidigungstechnologie. Das Verfassungsgericht hatte am Donnerstag eine Klage der Opposition gegen das Gesetz zur Bestätigung der Eilverordnung zurückgewiesen, die dieses Programm regelt. Der Chef der Kanzlei des Ministerpräsidenten und nationale SAFE-Koordinator Mihai Jurca begrüßte die Entscheidung. SAFE ermögliche es Rumänien, die militärische Ausstattung zu modernisieren, die Sicherheit zu stärken und langfristige industrielle Kapazitäten im Land aufzubauen. Papst Leo XIV. Hat am Samstag in Madrid seine 7-tägige Staatsvisite in Spanien begonnen. Im Mittelpunkt der Reise stehen soziale Themen und die Migration. Erwartet werden zahlreiche Gläubige. Das Programm umfasst Besuche in Montserrat und Barcelona. Dort wird der Papst den neuesten Turm von Gaudis Kathedrale Sagrada Familia einweihen. Die weltberühmte Basilika gilt inzwischen als höchste Kirche der Welt. In den letzten beiden Tagen reist Leo XIV. Auf die spanischen Inseln Teneriffa und Gran Canaria vor der Westküste Afrikas. Geplant sind Treffen mit Migranten und Hilfsorganisationen. Soweit die Meldungen.
Der Wochenspiegel.
Es geht weiter im Programm von Radio Rumänien International mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche. Zusammengefasst im Wochenspiegel von Roxana Vasile. Ich bin Florian Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung Ihres Beitrags. Einen Monat nach der Entlassung der Regierung unter dem liberalen Ilie Bolojan gab der rumänische Präsident Nicu Jordan am Donnerstagabend bekannt, dass er Eugen Tomac zum Ministerpräsidenten ernannt habe. Er begründete seine Wahl damit, dass Tomac eine von den Fraktionen im Parlament unabhängige Person mit politischer Erfahrung sei. Der 44-jährige Eugen Tomac wurde in der heutigen Ukraine geboren und ist der erste ernannte Ministerpräsident, der außerhalb der Landesgrenzen geboren wurde. Mit 17 Jahren kam er zum Studium nach Rumänien, wo er sich auf Geschichte spezialisierte. Unterstützt vom ehemaligen Präsidenten Traian Băsescu führte Eugen Tomac jahrelang die Partei der Volksbewegung, Mișcarea Populară, die bei den letzten Parlamentswahlen nicht ins Parlament einzog. Von ihrem Vorsitz trat er zurück, bevor er zum Ministerpräsidenten ernannt wurde, um politisch unabhängig zu werden. Eugen Tomac, Ehrenberater des amtierenden Staatsoberhaupts und Europaabgeordneter, hat 10 Tage Zeit, das Regierungsprogramm und das Kabinett vorzustellen. Laut Tomac soll es sich dabei um ein technisches, nicht um ein politisches Kabinett handeln. Am 5. Mai wurde die Regierung von Ilie Bolojan vom Parlament durch ein Misstrauensvotum abgesetzt, nachdem die Sozialdemokratische Partei, bis dahin gemeinsam mit der Nationalliberalen Partei der Union Rettet Rumänien und dem Ungarnverband regierend, dem liberalen Ministerpräsidenten das Vertrauen entzogen hatte. Die Sozialdemokraten hatten ihren Machterhalt an den Rücktritt des Ministerpräsidenten geknüpft. Dessen Weigerung, das Amt abzugeben, führte jedoch zu einer Neuordnung der Regierungskoalition. Die PSD verließ die Regierung und bildete eine gemeinsame Front mit der nationalistischen Opposition, vertreten durch die populistische AUR, um die Regierung Bolojan im Parlament scharf zu kritisieren. In informellen wie formellen Gesprächen mit dem Staatsoberhaupt zur Lösung der sich abzeichnenden politischen Krise wollte keine der bis dahin bestehenden Koalitionsformationen an der alten Formel mitwirken. Der einzigen, die der Regierung eine komfortable Mehrheit im Parlament gesichert hätte. Präsident Nicu Jordan erklärte jedoch, er habe mit Eugen Tomac einen parteiunabhängigen Premierminister gewählt, da dies die einzige Lösung zur Überwindung der Krise sei. Unterdessen wurden im Arbeitsministerium in Bukarest die Diskussionen über das neue Gesetz zum Einheitsgehalt für Beschäftigte im öffentlichen Dienst fortgesetzt. Das Parlament in Bukarest muss das Gesetz bis Ende August verabschieden, ein obligatorischer Meilenstein im Rahmen des Nationalen Reformplans PNRR. Von dessen Verabschiedung hängt ab, ob Rumänien eine Finanzierungstranche von rund 800 Millionen Euro verliert oder bekommt. Der Gesetzentwurf stößt jedoch auf große Unzufriedenheit. Seit fast einem Jahr leiden die Rumänen unter den Sparmaßnahmen der Regierung und der höchsten Inflation in der Europäischen Union. Sie befürchten, dass ihr Lebensstandard nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes weiter sinken wird. Gewerkschafter aus dem Bildungs- und Gesundheitswesen, Vertreter des Militärs, des öffentlichen Finanzwesens, Richter, Polizisten und Kulturschaffende protestierten dagegen. Sie fordern die Überprüfung der Kriterien und Koeffizienten für die Gehaltsberechnung und kritisieren die völlig unausgewogenen Gehaltsstrukturen. Das Gesetz zur einheitlichen Bezahlung soll am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Die Europäische Kommission in Brüssel stellte in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht fest, dass Rumänien wie andere EU-Mitgliedstaaten auch wirksame Maßnahmen zur Behebung des hohen Defizits ergriffen hat und auf einem guten Weg ist, die Ungleichgewichte abzubauen. Allerdings habe das Land den kritischen Punkt noch nicht überschritten und müsse daher das Reformtempo beibehalten. Rumänien weist weiterhin das größte Defizit in der Union auf, obwohl es dieses innerhalb eines Jahres um 1,4 Prozentpunkte reduzieren konnte. Bis Ende 2026 soll es auf 6,2% sinken. Rumänien ist zudem das einzige Land mit übermäßigen makroökonomischen Ungleichgewichten und weist die niedrigsten Mehrwertsteuer-, Körperschaftssteuer- und Einkommensteuersätze auf. Der nationale Reformplan PNRR gilt aufgrund der angezogenen Gelder und getätigten Investitionen, aber auch aufgrund der durchgeführten Reformen als essentiell für Rumäniens Entwicklung. Die Europäische Kommission weist außerdem auf die Gefahren hin, die die instabile politische Lage in Rumänien birgt, und betont, dass jede künftige Regierung eine Politik des politischen Ausgleichs verfolgen sollte. Die Übergangsregierung in Bukarest veröffentlichte diese Woche die detaillierte Liste der Beschaffungsverträge im Rahmen des SAFE-Programms der Europäischen Union zur Stärkung der Verteidigungsindustrie. Rumänien profitiert von diesem Programm und erhält fast 17 Milliarden Euro. Die Mittel fließen in militärische Ausrüstung und Infrastruktur. Rumänien hat bisher Verträge über den Kauf von über 200 Schützenpanzern, 4 Schiffen, 2 für die Seeaufklärung und 2 für Taucheinsätze, 11 Luftverteidigungssystemen, 34 militärischen Drohnensystemen, 934 Mistral-Boden-Luftraketen mit sehr kurzer Reichweite und 6 Hubschraubern für den Transport von Truppen und militärischer Ausrüstung unterzeichnet. Die Regierung kündigte außerdem an, dass Rumänien in der kommenden Zeit Beschaffungsverträge in Partnerschaft mit europäischen Staaten, beispielsweise mit Frankreich, abschließen wird. Geplant ist ein Vertrag über den Kauf von 12 Hubschraubern für Langstreckeneinsätze mit hoher Transportkapazität und Einsatzfähigkeit unter schwierigen Bedingungen. Ebenfalls mit Frankreich wird ein Vertrag über den Kauf von 12 Lückenfüllradargeräten unterzeichnet. Die amtierende Außenministerin Oana Tsoyu nahm diese Woche an der Sitzung des Ministerrats der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, teil, an der auch Vertreter aus Mitglieds- und Partnerländern teilnahmen. Rumänien befindet sich in einem sehr fortgeschrittenen Stadium des Beitrittsprozesses zur OECD, der 38 Länder aller Kontinente mit entwickelten und aufstrebenden Volkswirtschaften angehören und deren Ziel es ist, bessere Politik für ein besseres Leben umzusetzen. Im Rahmen der 2022 aufgenommenen Beitrittsverhandlungen hat Rumänien 24 der 25 Kapitel abgeschlossen. Sobald das letzte Kapitel zum Thema Handel abgeschlossen ist, wird Rumänien als Vollmitglied in die OECD aufgenommen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Kulturchronik.
Der Erfolg in Cannes hat Rumäniens Regisseur Cristian Mungiu erneut ins Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit gerückt. Für seinen Film Fjord, bei dem er sowohl Regie führte als auch das Drehbuch schrieb, erhielt er bereits die zweite Goldene Palme seiner Karriere. Nach seiner Rückkehr nach Rumänien sprach der Regisseur jedoch weniger über Auszeichnungen als über die Schwierigkeiten, die aus seiner Sicht die Entwicklung des rumänischen Kinos bremsen. Darüber mehr in der heutigen Kulturchronik von Corinna Sabou. Ich bin Alex Terescu. Die Pressekonferenz fand an einem Ort mit besonderer Symbolkraft statt. Im Bukarester Cinema Studio. Das traditionsreiche Kino, einst eine der wichtigsten Spielstätten für Festivals, Premieren und Publikumsgespräche, steht seit Jahren leer. Mungiu beklagt, dass nicht nur Gebäude verschwunden seien, sondern eine ganze Kinokultur. In vielen Städten gäbe es keine funktionierenden Kinosäle mehr, ganze Generationen seien ohne regelmäßigen Zugang zum Kino aufgewachsen. Ohne Investitionen, so der Regisseur, verliere das Publikum den Bezug zum gemeinsamen Kinoerlebnis. Gerade jetzt, wo wir von dieser Aufmerksamkeit profitieren, sollten wir versuchen, etwas zu bewegen. Das Schlimmste am Verschwinden der Kinosäle ist nicht, dass es weniger Orte gibt, an denen Filme gezeigt werden, sondern dass eine ganze Konsumgewohnheit verloren gegangen ist. Die Menschen haben verlernt, in ihrer Stadt gemeinsam ins Kino zu gehen, sich einen Film anzusehen, sich auszutauschen und anschließend darüber zu sprechen. Natürlich haben Streaming-Plattformen und die Veränderungen der vergangenen Jahre dazu beigetragen. Trotzdem müssen wir versuchen, dieses gemeinsame Erlebnis, soweit es unter den heutigen Bedingungen möglich ist, wiederzubeleben. Doch nicht nur die fehlenden Kinos bereiten Mungiu Sorgen. Nach seiner Auffassung braucht auch das gesamte Fördersystem für die Filmbranche grundlegende Reformen. Er erinnerte an Gelder, die laut Gesetz in den nationalen Filmfonds fließen müssten, dort aber nie angekommen seien. Gerade diese Mittel könnten der Branche kurzfristig zusätzliche Ressourcen verschaffen. Zugleich fordert der Regisseur eine Modernisierung des Filmgesetzes. Es müsse an neue Formen des Medienkonsums angepasst werden, etwa an Streaming-Plattformen und digitale Werbung. Nur klare und verlässliche Förderregeln könnten eine nachhaltige Entwicklung der Branche ermöglichen. Auch auf die fehlende Premierenbühne in der Hauptstadt ging Mungiu ein. Große Filmpremieren seien derzeit nur mit erheblichem finanziellen Aufwand und improvisierten Lösungen möglich. Rumänien brauche deshalb eine langfristige Kulturstrategie und verlässliche Förderstrukturen, statt kurzfristiger Sondermaßnahmen, die erst dann ergriffen würden, wenn ein rumänischer Film international ausgezeichnet werde. Nach seinem Appell an die Politik sprach Cristian Mungiu auch über den Film, der ihn erneut auf die großen internationalen Festivals gebracht hat. Fjord wird in den kommenden Monaten weltweit auf Promotionstour gehen. Noch vor dem offiziellen Kinostart in Rumänien soll das heimische Publikum den Film allerdings im Rahmen einer Sondervorführung sehen können. Der Regisseur sagt, Fjord greife eine Gegenwart auf, die von gesellschaftlichen Spannungen und einem Mangel an Dialog geprägt sei.
Nu sunt naiv și nu închipui că după ce proiectăm filmul ăsta, care e un fel de îndemn la toleranță, oamenii vor ieși pe stradă.
Ich bin nicht naiv und glaube nicht, dass die Menschen nach diesem Film, der auf seine Weise für Toleranz wirbt, auf die Straße gehen und sich gegenseitig in die Arme fallen werden, obwohl sie politisch auf unterschiedlichen Seiten stehen. Darum geht es nicht. Der Film handelt von Fundamentalismus im Denken. Und Fundamentalismus ist weder links noch rechts. Er beginnt dort, wo man überzeugt ist, selbst im Besitz der Wahrheit zu sein und dem anderen grundsätzlich Unrecht zu geben. Gegen diese Haltung richtet sich der Film. Er soll jeden dazu anregen, sich selbst zu hinterfragen und den eigenen Standpunkt zu überprüfen. Ich erwarte nicht, dass ein Film statistisch messbare gesellschaftliche Veränderungen bewirken kann. Umso enttäuschender ist es aber, wenn ein Film, der für Toleranz wirbt, bereits mit Hass konfrontiert wird, bevor ihn die Menschen überhaupt gesehen haben. Aus Sicht des Regisseurs liefert Fjord keine einfachen Antworten, sondern eröffnet einen Raum für die Auseinandersetzung mit den Mechanismen der heutigen Gesellschaft. Zum Abschluss seiner Pressekonferenz brachte Christian Mungiu seine Botschaft noch einmal auf den Punkt. Internationale Auszeichnungen schaffen Aufmerksamkeit, sie können jedoch notwendige Investitionen und Reformen nicht ersetzen. Wenn rumänische Filme weltweit Anerkennung finden, dann sei es an der Zeit, dass auch die Infrastruktur des Landes dem Ansehen gerecht werde, das diese Filme Rumänien verschaffen. Meine Damen und Herren, Sie hörten unsere heutige Kulturchronik.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Im 19. Jahrhundert zog es viele Ausländer nach Bukarest. Unter ihnen befand sich auch der Journalist und Lehrer Bernhard Stolz. Er traf auf ein Rumänien, das gerade erst an der Schwelle zur Moderne stand und sich im vollen Aufbau befand. Unter noch immer ungeklärten Umständen hatte er das Habsburgerreich verlassen, reiste von Prag in Richtung Osten, machte Station in Pest und ließ sich schließlich mit seiner gesamten Familie in Bukarest nieder. Mehr dazu hören Sie in einem Beitrag verfasst von Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Bernhard Stolz stieß in Bukarest auf die modernen Ideen der rumänischen Eliten, die sich leidenschaftlich eine neue Gesellschaft wünschten. Doch die Realität, die der Prager in seiner neuen Heimat antraf, war von Rückständigkeit geprägt. Alles musste buchstäblich von Null auf aufgebaut werden. Die Schriftstellerin und Publizistin Ioana Purvulescu betont, dass diese frühe Phase der Europäisierung Rumäniens vor allem eines bedeutete, den direkten menschlichen Kontakt. Der kulturelle Austausch im 19. Jahrhundert fand direkt zwischen den Rumänen und den Europäern statt. Besonders viele Deutsche fühlten sich Rumänien eng verbunden und dieser Austausch beruhte auf Gegenseitigkeit. Die Europäer entdeckten ein Land, das unendlich weit weg schien, wie ein von der Welt vergessener Ort. Gleichzeitig stellten sie aber fest, dass die Rumänen, wie es der Dichter Vasile Alexandri einmal formulierte, keineswegs Menschenfresser waren. Im Gegenteil, sie waren eine äußerst angenehme Gesellschaft. So entstand in der rumänischen Literatur auch das Motiv des Fremden, der Blick von außen, der uns ganz anders wahrnimmt. Und dieser fremde Blick gehörte natürlich auch jenen Rumänen, die im Ausland studiert hatten und danach mit ganz neuen Augen auf ihre eigenen Landsleute schauten. Bernhard Stolz lässt sich also in der Walachei nieder und bemüht sich um Integration. Er findet zwar eine dynamische Welt im stetigen Wandel vor, doch wie die Historikerin und Schriftstellerin Alina Purvulescu erklärt, beschlebte auch er das klassische Schicksal all derer, die ihre Heimat hinter sich gelassen hatten.
Este Bernhard Stolz, firește cel care trăiește aceste evenimente, dar de fapt este întreaga familie Stolz.
Wir verfolgen hier natürlich die Erlebnisse von Bernhard Stolz in der Walachei, aber eigentlich geht es um die ganze Familie Stolz. Und im weiteren Sinne stehen sie stellvertretend für die gesamte deutsche Gemeinschaft in Rumänien. Sie lebten hier als Expats und glichen in ihren persönlichen Erfahrungen und dem Gefühl der Einsamkeit in der Fremde den Auswanderern von heute sehr. Das spürt man weniger in den Artikeln, die Stolz an die Prager Zeitschrift Ost und West schickte, sondern vielmehr in der privaten Korrespondenz zwischen ihm und seiner Frau. Es mag uns Rumänen vielleicht nicht schmeicheln, aber wie Bernhard Stolz und auch Historiker feststellten, war die Fähigkeit zu schreiben unter den Rumänen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wenig verbreitet. Daher sind historische Quellen, die uns nicht nur den reinen Verwaltungsalltag, sondern das ganz normale Leben der einfachen Bürger zeigen, in der rumänischen Geschichtsschreibung sehr selten. Das Bukarest, das Stolz erlebte, spiegelt sich auch in den Aufzeichnungen anderer Zeitgenossen wider, geprägt von den Ideen jener Epoche. Noch einmal dazu Alina Pavelescu.
Acest București este București care prelucrează fantasma orientală a Occidentalului.
Dieses Bukarest ist ein Ort, der die orientalischen Fantasien des Westeuropäers stolz beflügelt. Das lag sicher auch an seinen Kontakten und der Freundschaft zum damaligen Politiker Ciarosetti, dem er zeitweise sogar Englischunterricht gab. Es ist ein Bukarest mit dem bunten Flair eines Bazars, in dem Ost und West, Orient und Okzident, Muslime und Christen aufeinandertreffen. Gleichzeitig hat es aber auch etwas von einem wilden Westen, beziehungsweise einem wilden Osten Europas. Es haftete ihm das Image eines Eldorados an. Ein Ort, an dem man sein Leben komplett neu beginnen konnte, vorausgesetzt man war bereit, sprichwörtlich tief genug nach Gold zu graben. Genau das lockte diese Fremden an, in ein Bukarest, das jene Stabilität, die es erst nach 1866 erlangen sollte, damals noch gar nicht besaß. Ioana Părvulescu hat die Notizen und Briefe von Bernhard Stolz und seiner Familie intensiv studiert. Dabei stieß sie immer wieder auch auf zutiefst tragische Momente.
Scrisorile sunt cu adevărat niște capodopere complet pe nepregătite ca în viață.
Diese Briefe sind wahre Meisterwerke. Völlig unvorbereitet wird man in das Schicksal dieser Menschen hineingezogen, genau wie im echten Leben. Zwei Briefe sind besonders erschütternd. In einem beschreibt er, wie seine Frau in einem Bett einen Sohn zur Welt bringt, während im Bett direkt daneben eine ihrer Töchter stirbt. Man kann sich kaum vorstellen, wie sich so ein Brief liest. Wäre das heute in einem Film, würden wir sagen, was für ein Melodrama. Völlig erfunden, so etwas passiert doch nicht. Aber in jenem Jahrhundert passierte so etwas recht oft. Genauso herzzerreißend sind die Zeiten von Dora Stolz. Sie schildert in mehreren Briefen die unzähligen Schicksalsschläge des Jahres 1843. Es entbehrt nicht einer gewissen dunklen Ironie, wenn man in einem Brief liest, dass ihrem Mann auf der Rückreise aus Istanbul das Gepäck gestohlen wurde und sie im darauffolgenden Brief bereits von seinem Tod berichtet. All diese Schicksalsschläge mit einem Kleinkind, den Krankheiten, all das, was man sich über die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts eben vorstellen kann. Trotz all dieser Hürden wählten Bernhard Stolz und seine Familie Bukarest in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz bewusst als ihre neue Heimat. Es war die Entscheidung für einen Neuanfang.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Freunde, die heutige Musiksendung widmen wir dem Gitarristen Florin Ochescu. Schon als Teenager liebte er den Rock. Er war Mitglied der Band des Gymnasiums Ion Luca Caragiale in der rumänischen Hauptstadt, spielte später in der Band des Agrarwissenschaftlichen Instituts Bukarest sowie in mehreren studentischen Musikgruppen. Bereits während des Studiums wirkte er in Bands mit, die später Kultstatus erlangten, darunter Kurt der Vecchie, 43 im Jahr 1977. Im Laufe der Jahre gehörte er weiteren bedeutenden rumänischen Bands an, wie Roșu și Negru oder Progressiv TM. 1981 gründete er seine eigene Band Monolith, deren Sängerin die renommierte Solistin Dida Drăgan war. 1983 trat Florin Ochescu im Rahmen des Musik- und Literaturkreises Flackera gemeinsam mit der Hard and Heavy Band Iris auf. Zwischen 1986 und 1989 war er Mitglied der Band Sphinx. Von 1990 bis 1993 spielte er in der Band Holograph. Nach dem Jahr 2000 rief der Gitarrist nicht weniger als 5 erfolgreiche Blues-Rock-Projekte ins Leben. Big Mamu, Blues Cafe, Tone, Tomaselli Ochescu, Neagu Experiment, Dan, Deacă Ochescu, Neagu Experiment und Dol, Deacă Ochescu, Lapi Experiment. Aktuell ist er Frontman der Power-Trio-Band Stones Free, gemeinsam mit dem Schlagzeuger Lucian Sorin Klopo-Cioargă und dem Bassisten Alex Tomaselli, der zudem als einer der besten Blues-Sänger Rumäniens gilt. In den folgenden Minuten hören wir uns das Stück Tot Cei Mai Buni neu an. Alles, was wir in uns äußerst gut haben, aus dem Repertoire der Band Sphinx, aus den später 80er Jahren, einer Phase, in der Florin Ochescu sowohl als Gitarrist als auch als Komponist zur Besetzung der Band gehörte.
Thank you.
Und nun hören wir uns Florin Ochescu an, der dem legendären Jimi Hendrix eine musikalische Hommage erweist. Romanian Tribute to Jimi Hendrix. Zum Schluss der heutigen Musiksendung, die dem Gitarristen Florin Ochescu gewidmet ist, hören wir den Song La Popas aus dem Repertoire der Hard Rock Band Iris in einer Besetzung aus dem Jahr 1984 mit dem renommierten Gitarristen Florin Ochescu. Viel Spaß beim Zuhören!
Să fiu prin timp, un călător prin veacul, nu să mă perim. să te lege taina lui. Prin timp să pot bura spre sale. Un ceas, un ceas, voi ajunge oare la popas. Lupii și umple să despartă rase. Ajung ca timpul nimilor scumpine.
Radio Rumänien International.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International. Wir beginnen mit einem Fragment aus rumänischen Persönlichkeiten.
Samuel Mützner, geboren 1884, gestorben 1959, war ein rumänischer Künstler, der durch seinen Beitrag zum Impressionismus und seine Fähigkeit, internationale Einflüsse mit seinem rumänischen Erbe zu verbinden, unvergessen bleibt. Geboren in Bukarest in einer jüdischen Familie, widmete er sein Leben der Kunst und der Suche nach Inspiration auf der ganzen Welt. Seine Gemälde zeichnen sich durch ein beeindruckendes Spiel aus Licht, Farbe und Emotionen aus, die seine Reisen und Lebenserfahrungen widerspiegeln. Schon früh zeigte Mützner ein großes Interesse an der Kunst. Nach seiner Grundausbildung studierte er an der Nationalen Kunsthochschule in Bukarest, wo er von angesehenen Künstlern wie George Demetrescu Mira unterrichtet wurde. Um sein Talent weiterzuentwickeln, zog er 1903 nach Paris, das zu dieser Zeit das Zentrum der modernen Kunst war. In Paris besuchte Mützner die renommierte Académie Julien, wo er unter der Leitung von Jean-Paul Laurent arbeitete. Hier setzte er sich intensiv mit dem Impressionismus auseinander, der ihn tief beeinflussen sollte. Die kreative Atmosphäre der französischen Hauptstadt bot ihm eine unvergleichliche Gelegenheit, seine Technik und seinen künstlerischen Ausdruck zu verfeinern. Mützners Kunst war stark von seinen Reisen geprägt. Nach seinem Studium in Paris begab er sich auf eine beeindruckende Weltreise, die ihn nach Asien, Südamerika und viele europäische Länder führte. Jede Station dieser Reise prägte seinen Stil und sein Verständnis von Kunst. Seine Zeit in Japan war besonders prägend. Dort lernte er die traditionelle japanische Kunst kennen, die sein Verständnis von Farbe, Komposition und Harmonie nachhaltig beeinflusste. Diese Eindrücke spiegelten sich in seinen Gemälden wider, die durch eine poetische Ruhe und eine meisterhafte Lichtführung bestechen. Nach seiner Rückkehr nach Rumänien integrierte Mützner die auf seinen Reisen gesammelten Eindrücke in seine Kunst. Er kombinierte die impressionistische Technik mit einer starken persönlichen Handschrift, die ihn in der rumänischen Kunstszene einzigartig machte. Die Werke von Samuel Mützner sind vielfältig und umfassen Landschaften, Porträts und Szenen des Alltags. Besonders bekannt sind seine Darstellungen ländlicher Landschaften, Bukarester Straßenszenen und die idyllischen Eindrücke seiner Reisen. Eines seiner Markenzeichen war die Darstellung von Licht, das in seinen Gemälden eine fast greifbare Präsenz hatte. Ob ein goldener Sonnenuntergang oder ein nebliger Morgen, Mützner verstand es, Stimmungen und Emotionen in seine Kunst zu integrieren. Samuel Mützner war nicht nur ein brillanter Künstler, sondern auch ein kultureller Botschafter, der verschiedene künstlerische Stile und Traditionen miteinander verband. Seine Offenheit für neue Eindrücke und seine weltweiten Erfahrungen bereicherten die rumänische Kunstlandschaft und machten ihn zu einer Schlüsselfigur der rumänischen Moderne. Seine Werke wurden zu Lebzeiten von Kritikern und Kunstliebhabern gleichermaßen geschätzt. Auch nach seinem Tod lebt sein künstlerisches Vermächtnis weiter. Seine Gemälde werden in bedeutenden Museen und Sammlungen ausgestellt und gelten als wertvolle Zeugnisse einer bewegten Epoche.
Es war Alex Grigorescu mit rumänischen Persönlichkeiten von Freitag. Wir spazieren weiter und kommen zum Geschichtsmagazin an.
Anfang Herbst des Jahres 1924 im September ereigneten sich Vorfälle in der Ortschaft Tatar Bunar im Süden der Republik Moldau auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Bewaffnete Gruppen, die aus der Sowjetunion kamen, überquerten illegal den Dniester, besetzten die Ortschaft Tatar Bunar, hissten die rote Fahne und erkannten die Souveränität des rumänischen Staates nicht mehr an. Die damalige Presse und der rumänische Staat bezeichneten dies als terroristische Aktionen, während Historiker von einem Aufstand, einer Rebellion oder von bewaffneten Aktionen sprachen. Die Ereignisse von Tatar Bunar im Herbst 1924 sind ein typischer Fall von Staatsterrorismus. Sie sind auch beispielhaft dafür, wie sich ein Teil der Zivilbevölkerung einer staatsfeindlichen Bewegung anschließt, ohne über alle Informationen zu verfügen. Tatar Bunar ist ein Beispiel dafür geblieben, wie sich die bilateralen Beziehungen entwickeln können, wenn zwei Nachbarländer einander nicht anerkennen und nicht respektieren. In der Nacht vom 15. auf dem 16. September 1924 bemächtigte sich eine Gruppe von einigen Dutzend bewaffneten Personen, die aus der Sowjetunion über die Grenze am Fluss Dniester gekommen waren, der Gemeinde Tatar Bunar. Die Telefonleitungen wurden gekappt, an allen Zugängen der Gemeinde wurden Wachposten aufgestellt, rote Fahnen wurden gehisst. Bewaffnete Banden begannen, die örtliche Bevölkerung zu terrorisieren und errichteten Sowjetbehörden. Die Regierung in Bukarest entsandte die Armee und die Rebellion wurde innerhalb weniger Tage niedergeschlagen. Einige hundert Rebellen wurden getötet und weitere 120 gefangen genommen. In dem darauf folgenden Prozess wurden 287 Personen angeklagt und 85 zu Strafen zwischen 6 Monaten und 6 Jahren verurteilt. 2 Verurteilungen lauteten auf 15 Jahre und eine auf lebenslange Haft. Die Rebellion wurde auch von der Sozialistischen Partei Rumäniens verurteilt. Wie kam es dazu? Diese Frage beantwortete der Militärhistoriker Petre Otu. Ich beziehe mich insbesondere auf den innenpolitischen und vor allem internationalen Kontext, der die Ereignisse vom September und Oktober 1924 bedingte. Alles geht vom Jahr 1918 aus, von der Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien, vom Eingreifen der rumänischen Armee im Januar 1918 zur Unterstützung des Landesrats, dessen Authentizität von Gegnern angezweifelt wurde, aber auch von einigen, die nicht unbedingt Gegner, sondern neutral waren. Sowjetrussland, die Sowjetunion entstand erst später, Ende 1922, erkannte die Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien in keiner Form an. In Paris wurde Sowjetrussland nicht eingeladen und nahm nicht an der Friedenskonferenz teil. Eingeladen wurde jedoch eine Delegation der russischen Emigration, die gegen die Anerkennung der Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien agierte.
Alex Grigorescu mit einem Fragment aus dem Geschichtsmagazin Pro Memoria von Montag. Und weiter bringen wir die Enzyklopädie.
Wer heute durch die Bukarester Altstadt schlendert, ahnt oft nicht, welche Wirtschaftsgeschichte hinter den historischen Fassaden steckt. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert pulsierte hier das kommerzielle Herz der Stadt, maßgeblich angetrieben von der sephardisch-jüdischen Gemeinde. Von englischer Importmode bis zum eigenen Immobilienimperium prägte diese Kaufmannsdynastie das Stadtbild über Generationen. Wie alles begann und was vom einstigen Glanz des stadtbekannten Modehauses Obongu heute noch übrig ist, die sephardischen Juden gehörten einst zu den wirtschaftlich dynamischsten Gemeinschaften in Bukarest des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Ein Name sticht dabei besonders vor, die Familie Ascher. Felicia Waldmann, Professorin für jüdische Geschichte an der Universität Bukarest, hat die Spuren dieser einflussreichen Kaufmannsfamilie verfolgt. Alles begann mit David Ascher.
David Ascher, care a trăit de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la mijlocul secolului al XIX-lea.
David Ascher lebte vom späten 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Obwohl er in Bukarest geboren wurde, ließ er sich als österreichischer Untertan registrieren. Ein geschickter Schachzug, um den diplomatischen Schutz Österreichs zu genießen. Er betrieb einen florierenden Handel mit englischer Kleidung, die er über Konstantinopel oder direkt aus britischen Häfen importierte. Dieses Geschäft übernahm er von seinem Vater und gab es später an seine eigenen 5 Söhne weiter. Die Familie war international vernetzt. Während ein Teil in Bukarest blieb, zogen einige Söhne später nach Paris oder Wien. Die beiden Brüder, die in Bukarest blieben, Lazar und Solomon Ascher, machten in der rumänischen Hauptstadt schnell von sich reden. Sie begnügten sich nicht mit dem Textilhandel. Mehr dazu Felicia Waldmann.
In 1876, cei doi frași care au rămas în România, Lazar și Solomon, au fondat împreună cu alți 8.
1876 gründeten die beiden Brüder zusammen mit anderen Geschäftsleuten die Banca București. Das Bankabenteuer hielt allerdings nur 6 Jahre. Es gab damals schlichtweg zu viele Banken. Erfolgreicher war da Albert Ascher, ein Neffe der beiden. Er eröffnete 1880 in der Lipskanstraße ein Modegeschäft, das schnell expandierte und unter dem Namen Obungu, zum guten Geschmack, statt bekannt wurde.
Es war Adina Olaru mit einem Fragment aus der Enzyklopädie von Dienstag. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie morgen wieder.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.